Es heißt ja eigentlich, politische Börsen haben kurze Beine. Hat es jetzt eine Rede mit Obama? Egal, haben kurze Beine. Aber ist es denn wirklich so, auch am Kryptomarkt? Oder werden die nächsten amerikanischen Wahlen uns da was ganz anderes zeigen, dass plötzlich Krypto und Politik sehr eng zusammenhängt? Ich habe dazu Sven Wagenknecht von BTC Echo eingeladen und wollte mit dir einfach mal so das Thema US-Wahlkampf, Schrägstrich Krypto, für, wieder, was für Gerüchte, was für Realitäten könnten werden. Und freue mich auf jeden Fall unglaublich, ja, dass du Zeit gefunden hast. Hi.
Hallo Ritchie, ich freue mich auch wieder.
So, lass uns mal, bevor wir überhaupt sagen, welcher Präsidentschaftskandidat, Kandidatin, Vizepräsident hat denn welche Aussagen getroffen, wie schwergewichtig sind die? Ja, wie viel Wähler gibt es überhaupt in den USA, die mit solchen Aussagen angesprochen werden? Oder im Klartext, gibt es so grobe Schätzungen, wie viel Amerikaner überhaupt in Krypto mehr oder weniger investiert sind?
Das ist die schwere Frage. Also es gibt Umfragen dazu, die weichen zum Teil aber stark ab. Also wir hatten einmal eine Fed-Umfrage von so 8% knapp gehabt. Manche sagen 15%. Ich würde jetzt mal annehmen, es sind im Zweifel etwas mehr vielleicht, weil wir wissen es ja gar nicht so genau. Wenn jetzt jemand eine MetaMask-Wallet hat, der kann da Krypto drauf haben, ohne dass wir das wissen. Also über 10% ist, glaube ich, schon ein guter Anker.
Also es ist ja schon eine Masse an Personen, die durchaus auch interessant sein können für die Wahl, weil die kleinsten, feinsten Unterschieden, vor allem an den Swing States, wäre es auch interessant, wie viel da am Kryptomarkt unterwegs sind. Aber da haben wir schon Gesamt-USA nicht hinbekommen, werden wir die einzelnen Staaten bestimmt auch nicht erkennen können. Aber es ist eine kritische Masse, um die man buhlen sollte als Politiker. Und irgendwie, ja, tut es der Donald Trump schon länger und gefühlt effektiver, lauter, da ist er ja gut drin. Welche Aussagen sind so die markantesten, die du so von Donald Trump im Kopf hast, wenn es ums Thema Wahlkampf und Kryptoaussagen geht?
Es gibt sehr viele Aussagen. Ich glaube, die prominentesten waren auf einer großen Bitcoin-Konferenz in Nashville gewesen vor einigen Wochen. Und da hat er unter anderem gesagt, einmal, dass er sogar eine strategische Reserve einführen würde, also sozusagen Bitcoin als das neue Gold. Spannend da ist vielleicht auch die Frage, kann er das überhaupt bestimmen? Nein, also auch er hat begrenzte Möglichkeiten, das als US-Präsident zu machen. Darüber hinaus möchte er Gary Gensler feuern. Das ist der Chef der US-Wertpapieraufsicht, SEC, und der ist dafür bekannt, dass er doch ziemlich hart gegen Krypto vorgegangen ist. Und ja, alle Krypto-Enthusiasten möchten ihn gerne dann doch weghaben. Und er möchte dann auch sehr proaktiv eine Kryptoregulierung machen, die aber eben ja eine Regulierung ist, die den Sektor doch eher sehr, sehr stark hilft. Gleiches gilt für den Bitcoin-Mining-Sektor. Also er hat gesagt, er möchte, dass die restlichen Bitcoins, die noch verbleiben, in den USA gemeint werden. Das ist natürlich ein bisschen schwierig umzusetzen in der Praxis, wenn man sich so ein bisschen auskennt. Aber das heißt auch wiederum, wir haben dort große Mining-Anbieter und die möchte er eher fördern. Das heißt, das Gegenteil, was bislang passiert ist, nämlich da stand eher eine Sanktionierung im Vordergrund durch die Biden-Regierung, das heißt höhere Steuern, zum Teil auch was die Energie anging, dass man sagt, ihr dürft das gar nicht mehr machen vielleicht, gerade bei Energieknappheit. Er geht den ganz anderen Weg, sagt, das muss ausgebaut werden, der Sektor. Also viele, viele Dinge auf jeden Fall, die Krypto-Enthusiasten freut. Die Frage jetzt vielleicht hier nochmal, wie sehr meint er das auch so? Ich glaube, er ist da Opportunist, er sieht da drin Wählerstimmenpotenzielle, aber, das kann man auch sagen, er ist ja selbst investiert. Das heißt, er hat mehrere Millionen US-Dollar in NFTs, in Ethereum, in Kryptowährungen, das muss er offenlegen. Das ist also ganz transparent bekannt. Und dadurch kann man ihn das sogar ein bisschen auch abkaufen, denn ja, wenn sein Geld da schon drin steckt, dann hat er auch ein Eigeninteresse.
Also gerade bei Nashville, bei diesem Auftritt von ihm, war ja ganz spannend. Es hat eine Verzögerung gegeben, bis er auf die Bühne kam. Und das hat man eins zu eins im Bitcoin-Preis gemerkt. Also man sieht schon, wie stark die Bitcoin-Community da wirklich einen Fokus drauf hatte. Denn währenddem er nicht auf die Bühne kam, war der Bitcoin-Preis im Fallen. Und als er dann doch plötzlich hinter dem Mikro, hinter dem Pult stand, hat sich der Kurs wieder normalisiert. Das war einmal sehr, sehr auffällig. Also man sieht schon ganz klar, der Kryptomarkt schaut sehr stark auf die nächsten Wahlen. Und ja, das Thema Gary Gensler ist vielleicht auch Kryptomarkt vielleicht falsch bezeichnet. Die Bitcoiner finden den eigentlich ganz gut, weil er hat den ja so Bitcoin als, ist alles okay, du bist ein Rohstoff, du darfst weitermachen, aber der Rest ist Schmutz, pfui. Und dieser Meinung sind ja auch viele Bitcoiner. Deswegen habe ich so das Gefühl, es gibt da nicht die Krypto-Community. Es gibt halt Bitcoiner, weil es ein anderes Produkt ist, bin ich aber auch der Meinung, und es gibt den Rest. Und gegen den Rest ist Gary Gensler ja sehr, sehr stark. Und auch wenn ich mich jetzt oute, bei manchen Punkten muss ich ihm ja recht geben, weil häufig sind ja irgendwelche Krypto-Projekte nichts anderes als eine Idee, eine Umsetzung, ein Produkt im Hintergrund, für das man aber kein Geld einsammelt über eine Aktie, sondern über irgendwelche Tokens, die man ausgibt. Also ganz so falsch ist es natürlich auch nicht, was er sagt. Oder deine persönliche Meinung, keiner hört uns jetzt zu. Was sagst du denn zur Person Gary Gensler und seiner Meinung. Also nicht, in welcher Art er sie vertritt, aber also die Grundidee dahinter, sagst du auch, naja, der hat es nicht verstanden, was Krypto ist. Oder musst du sagen, ja, so ein bisschen, kann man es schon verstehen.
Du hast es gerade schon gesagt, dieses Wertpapier-Narrativ, das ist ja das, was er immer spielt, dass er alles als Securities immer bezeichnet. Kann zum Teil auch stimmen so ein bisschen, aber er übertreibt es meiner Meinung nach. Denn er verklagt oder die SEC verklagt gefühlt alle Kryptounternehmen. Es gibt kaum ein größeres Unternehmen, das nicht mit im Clinch ist mit der SEC. Und das scheint schon ein bisschen politisch motiviert zu sein. Denn er ist ja schon auch von der Biden-Regierung eingesetzt. Und was wir beobachten konnten, war ganz offensichtlich. Nachdem damals FTX, die Kryptobörse, implodiert ist, war der Schaden groß für die Demokraten. Denn sie hatten auch Wahlspendengelder von der FTX-Kryptobörse bekommen. Und man hat dann doch sehr harsch reagiert, überreagiert. Es war teilweise die Rede von einem Crackdown an Krypto, Operation Chalkpoint Charlie, dass man also wirklich gegen den Sektor aktiv vorgeht, wie man es mit Glücksspiel oder Prostitution gemacht hat in der Vergangenheit. Und diese Maßstäbe wurden da angesetzt. Und das war so ein bisschen vielleicht auch vergleichbar wie bei uns in Deutschland mit dem Wirecard und der BaFin so ein bisschen, dass man gesagt hat, okay, ein zweites Wirecard darf nicht passieren. Und diese Überreaktion, die konnten wir sehen in den letzten Jahren. Aber, und das muss man ja auch sagen, es hat sich wieder normalisiert. Die große Angst, die ist weg, die brauchen wir nicht mehr haben, dass jetzt die USA alles verbieten werden und kurz und klein machen werden, denn wir haben es ja auch gesehen, der Bitcoin-ETF zum einen, der zugelassen worden ist Anfang des Jahres, hat so ein bisschen das Momentum geändert. Dann kam der Ethereum-ETF, also nicht nur Bitcoin, sondern ein Altcoin. Und jetzt haben wir die Wall Street mittendrin. Und ich glaube, jetzt kann man auch inzwischen so ein bisschen gelassener werden in dieser ganzen aufgehitzten Diskussion.
Ich meine, du hast vorher auch schon gesagt, dass Donald Trump nicht bestimmen kann, dass Bitcoin jetzt in die Reservewährung reinkommt. Genauso wenig kann ein Präsident ja auch einem Fed-Vorstand sagen, ob er Zinsen senken soll oder nicht und vor allem kein Präsidentschaftskandidat. Und von Donald Trump hört man auch so Aussagen wie, ja, die Zinsen sollen nicht vor der Wahl gesenkt werden. Auch da, reines Kalkül, weil er Angst hat, das könnte positiv für die aktuelle Regierung gesehen werden, dass vielleicht die Gelder zurück, die Zinsen zurückkommen, weil das machen sie meistens hoffentlich nur, wenn auch die Inflation im Griff ist. Das soll doch bitte erst geschehen nach der Wahl. Also man sieht schon viele Aussagen, wenn man da ein bisschen an der Oberfläche kratzt, sie sind politisch, sie sind schon mit einem gewissen, ja, gewissen aufgeladen im Hintergrund und da ist es wichtig, immer dahinter zu schauen. Du hast auch gerade gesagt schon, die aktuelle Regierung ist eher so kritisch dem Kryptomarkt gegenüber. Müsste man da eigentlich nicht sagen, wenn Kamala Harris gewählt wird, ist es dann einfach ein weiter so oder hast du so ein, ja, man hört ja auch Aussagen von ihr, die nicht ganz so negativ sind. Also gibt's entweder oder, gut oder schlecht, oder nur eine unterschiedliche Art von gut?
Genau, ich glaube, man darf das nicht zu stark polarisieren, dieser ganzen Diskussion. Die Demokraten sind gar nicht so gegen Krypto, wie es vielleicht manchmal auch dargestellt wird. Es gibt auch da unterschiedliche Lager, das muss man ganz klar sagen. Die gibt's aber auch beim republikanischen Lager. Also da ist auch nicht jeder für Krypto, das muss man ganz klar sagen. Und sie haben es erkannt, sie haben es verstanden, dass das eine wichtige Wählergruppe ist. Eben diese Wechselwähler zum Teil. Und die wählen eben das, was ihrem Portemonnaie am besten tut. Das ist einfach so. Und deswegen wird auch da die Demokratische Partei nicht so massiv mehr gegen Krypto vorgehen. Das ist also recht vorbei für mich. Sie sind restriktiver, ganz klar. Ein Trump steht für Deregulierung, er steht für eine stärkere Finanzmarktliberalisierung. Und das ist natürlich für Risikoassets wie Krypto immer gut. Das ist eine generelle Sache, aber ich glaube nicht, und das hast du ganz am Anfang ja auch gesagt, politische Börsen haben kurze Beine. Und egal, wer da gewinnen wird, entscheidend ist am Ende eher, was die Fed macht. Die US-Finanz, unsere Zentralbank, die amerikanische Zentralbank, nämlich ob sie die Zinsen senkt, wie stark sie senken wird. Denn Bitcoin ist in erster Linie ein Makroasset, das reagiert auf Liquidität, auf Geldmenge und weniger darauf von, ja, was jetzt Politiker, Politikerinnen sagen. Das ist auch wichtig, aber es ist nicht entscheidend.
Also schaut euch genau mal die M2-Geldmenge im Umlauf an und schaut euch Bitcoin an. Das korreliert sehr, sehr stark zueinander. Je größer die Geldmenge ist, die irgendwo freigesetzt wird durch niedrige Zinsen, je mehr davon fließt auch in den Bitcoin rein. Ich frage Sie natürlich auch, egal welche coolen Aussagen jetzt vielleicht sogar von beiden Präsidentschaftskandidaten und Kandidatinnen getroffen werden, die Überlegung ist halt immer, sind das die ausschlaggebenden Probleme, die das amerikanische Volk, Amerika an sich, die amerikanische Wirtschaft momentan hat, oder wird sich vielleicht dann doch erstmal auf die ganz großen Blöcke konzentriert und selbst wenn wirklich das eine oder andere Wahlversprechen umgesetzt wird, kommt es nicht natürlich, wer ist Präsident gewählt, jetzt geht's los, sondern es kann ein paar Jahre dauern. Also sind vielleicht auch viele Krypto-Enthusiasten zu enthusiastisch, A, sie glauben daran, dass es umgesetzt wird und B, glauben Sie vielleicht daran, dass es sofort umgesetzt wird? Also selbst wenn es umgesetzt wird, meine persönliche Meinung, das wird dauern. Das wird nicht an erster Stelle stehen, oder?
Total. Ich glaube, das ist die Gefahr, diese Partikularinteressen. Sagen, okay, Krypto ist jetzt das Thema und alles andere ist egal. Das ist für manche Hardcore-Bitcoiner, mag das so sein, oder Krypto-Enthusiasten, aber nicht für die Masse der amerikanischen Gesellschaft. Da gibt es Themen wie die Inflation, Asylpolitik und so weiter und so fort, Themen, die eigentlich nichts mit Krypto zu tun haben. Die entscheiden, glaube ich, den Wahlkampf. Und ja, es gibt halt einige eben, wie gesagt, die wählen nach ihrem Wertpapierdepot, nach ihrem Portemonnaie. Jeder möchte lieber reicher als ärmer werden. Das ist in den USA, glaube ich, eher noch stärker als bei uns. Dort haben wir einfach eine stärkere Kapitalanlegerschaft. Das ist nochmal ein anderes Thema dort. Aber egal ob Demokraten oder Republikaner, am Ende werden die Kurse, glaube ich, eh steigen. Denn was wir beobachten konnten in den letzten Wahlen, wo wir demokratische Präsidenten auch hatten, ob es jetzt Obama oder Biden war, die Kurse sind in diesem Zeitraum immer gestiegen. Es war so immer positiv. Jetzt kann man verschiedene Gründe anführen, warum das positiv ist. Erstmal kurz vor der Wahl ist es oft positiv, weil der Staat, die Regierung viel Geld raushaut, um eben die potenziellen Wähler eben zu besänftigen so ein bisschen. Auch danach gab es Kursanstiege. Also deswegen ist es nicht so wichtig, wie es oft dargestellt wird.
Heißt es eigentlich, dass du jetzt eher so einen heißeren Herbst erwartest? Wir haben, wie so oft, natürlich jetzt einen relativ langweiligen Sommer. Man merkt, Bitcoin, wir drehen jetzt heute am 28. kurz vor den Nvidia-Zahlen. Wir haben gesehen gerade eben, dass der ganze Kryptomarkt wieder richtig nach unten gerissen wird. Das haben wir aber immer wieder gesehen. Und das Wochenende vorweg ist der Kryptomarkt wieder extrem nach oben gezogen worden. Also ist es einfach so, dass wir uns sehr stark in größeren Bewegungen bewegen, aber in einer Bandbreite. Und erwartest du, dass gegen Ende des Jahres, Zinsentscheid hast du gerade angesprochen, amerikanische Wahlen, dass wir dann eher mal noch eine stärkere Volatilität sehen, die außerhalb von diesem bisher festgezurrten Band sich stattfinden wird, egal nach oben oder nach unten, weil Zinsen stark gesenkt kann auch ein negatives Beispiel sein, weil es eben so schlecht ist, dass es sogar ein 0,5% senken muss. Also stehen uns wildere Zeiten bevor?
Auf jeden Fall, nach der Sommerpause wünscht sich das auch, glaube ich, jeder, oder? Es wäre schon sehr zermürbend gewesen die letzten Wochen. Also wir haben es auch bei uns gemerkt, das Interesse an Krypto hat eher nachgelassen. Und jetzt kommen aber alle aus ihrem Sommerurlaub zurück. Also jetzt spätestens im September ist auch mal wieder jeder am Arbeitsplatz da. Und dann müssen auch die ganzen Banker und Asset Manager, die werden auch wieder aktiver werden. Die werden wieder Gelder allokieren. Und was wir auch beobachten konnten, ist einfach, der Dip wird von den Profis, also nicht den Kleinanlegern, sondern von den Institutionellen nachgekauft. Das heißt, die großen Bitcoin-ETFs mit BlackRock, die saugen die Bitcoins wirklich förmlich auf, die auf den Markt geschmissen werden. Und wir hatten ja wirklich sehr, sehr schwerwiegende Abverkäufe. Sei es einmal durch den deutschen Staat, der sich ja viele Bitcoins entledigt hat, die konfisziert worden sind, als aber auch MT. Gox, diese Kryptobörse, die vor ungefähr zehn Jahren implodiert ist, wo jetzt auch Gelder wieder zurückgeführt worden sind. Also es wird sehr viel auf den Markt geworfen. Das hat die Kurse auch gedrückt. Und trotzdem, das muss man ja sagen, pendeln wir gerade um die 60.000. Also eigentlich super starkes Zeichen. Und jetzt ist gewohntermaßen, man sagt ja auch, der Abtober ist so ein Begriff, dass also Mitte September es sich so langsam dreht Richtung Oktober und wir dann vielleicht auch schon eine Herbstrallye sehen können, denn die ganzen Metriken, die wir nehmen können, der Markt ist so nicht überhitzt, sondern die ganzen Hebel sind raus, die Instis kaufen nach, die Börsenbestände sind auch eher niedrig, das heißt, da ist auch nicht so viel Liquidität mehr da, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach oben durchbrechen, die nimmt mit jedem Tag oder jeder Woche zumindest zu und so war es in der Vergangenheit, wenn man jetzt an Zyklen glaubt, dass sich die Geschichte also dann auch wieder ein bisschen wiederholt, dann wäre es dann so, dass es im Herbst auch noch oben geht.
Bitcoin kommt dann langsam auf der Halving-Effekt bei den Märkten an, also auch da eine Verknappung des Gutes. Wenn man sich aber noch vielleicht ganz kurz Ethereum anschaut, muss man halt sagen, ja, wir haben halt auch hier Abflüsse aus dem Grayscale ETF und wir haben, ich hab noch nie gesehen, dass mein Gas-Tracker mal sagt, Gas kleiner 1, also die Gebühren am Transfermarkt für Transaktionen auf Ethereum sind unglaublich gering. Kann ich erstmal ja freuen, weil ich sage, juhu, da kann ich günstig was verschenken. Aber muss man doch eins verstehen, dadurch wird auch viel weniger Ethereum verbrannt. Weil bei Ethereum gibt es ja nicht diesen Halving-Effekt. Alle 210.000 Blöcke, also circa 4 Jahre, gibt es immer weniger neue Bitcoins, die dazukommen. Beim Ethereum ist es so, die Staker bekommen schön brav dafür, dass sie Ethereum hinterlegen, ihre Erträge. Aber bei hohen Transaktionskosten wird ein großer Teil von diesen Transaktionskosten eben verbrannt, weggeworfen. Und so wie jetzt, niedrige Transaktionskosten, trotzdem Staking. Eigentlich haben wir gerade ganz klar im Ethereum-Netzwerk einen Inflationszeitpunkt, wo viel mehr Coins dazukommen, weil nichts verbrannt wird. Siehst du das momentan bei Ethereum so ein bisschen kritischer oder wirst du auch Ethereum als positiv werten, wenn die Abverkäufe weg sind, dann kommen die Transaktionen, dann wird wieder der Bezug aus dem ganzen Markt rausgenommen. Kann man es mit einer Maßeinheit messen, die beiden Dinge für dich?
Ich würde vor allem darüber argumentieren, dass wir ein strukturelles Problem generell im Krypto-Ökosystem haben, was wir selbst bei einer Solana sehen, nicht nur bei Ethereum, dass wir sehr viele Token-Emissionen hatten von Layer 2s. Das heißt, also auf Ethereum bauen ja eine Optimism zum Beispiel auf und Arbitrum und wie sie alle heißen. Und die haben sehr hohe Mengen an Token wieder hinausgegeben. Es sind sehr viele neue Projekte gelauncht. Das heißt, die führen eigentlich immer zu einer Verwässerung der Layer One. Also es kann jetzt ein Ethereum sein, das kann aber auch eine Solana sein. Das ist nicht auf eine Blockchain jetzt beschränkt. Und da haben wir doch sehr starke eben Probleme gesehen, einfach des Tokenüberhangs. Einfach, es gab nicht genug Käufer. Und dann haben wir das Problem gehabt, noch zusätzlich jetzt, auch wenn es eher ein Solana-Thema ist mit den Meme-Coins, der Hype ist dann auch irgendwann mal vorbei, hat ja viel Freude bereitet, die Kurse sind auch stark gestiegen von Doc Wolf Head und wie sie alle heißen mögen, nur auch da ist sehr viel Geld dort reingeflossen und dieses Geld verpulvert gerade und das reduziert die Marktkapitalisierung, also ich glaube, wir brauchen hier nochmal neuen Schwung, vielleicht auch an Hype-Anwendungen, dass wir sagen bei Ethereum als Beispiel jetzt, okay, da kommt jetzt das Real-World-Asset-Narrativ, da hatten wir auch mal ein Video zu gemacht letztens, mit einer BlackRock, die also Anleihen-Aktien jetzt dann tokenisieren, machen das auf die Ethereum und das kann wieder neue Anleger zu bringen und zu sagen, oh, das ist cool, ich kaufe mir jetzt mal ein paar Ether ins Depot, weil wenn jetzt die Banken und die Asset Manager was auf Ethereum bauen, wird das gut. Und das ist halt eine institutionelle Chain, eher als Solana Ethereum. Das heißt, die Großen setzen eher darauf, weil es schon sicherer ist, geprüfter ist einfach. Und das kann wieder zu neuen Kaufsignalen führen. Ich glaube, ein bisschen Geduld ist da vielleicht auch ganz gut mal. Ne? Also, dass auch dieser Abverkauf von Grayscale bei den Ethereum ETFs mal sich ein bisschen noch mal weiter abgesenkt hat. Und dann kann es ganz schnell gehen. Das war in der Vergangenheit auch so gewesen. Ich würde es also noch nicht überbewerten, die ganze Situation.
Ich glaube, diese Meme-Coin-Schwemme ist jetzt gerade bei Tonnen angekommen. Wir hatten diesen Notcoin gehabt, der ziemlich gut gelaufen ist. Vor ein paar Tagen gab es jetzt Dogs. Ich habe verwundert mal reingeschaut. Marktkapitalisierung laut CoinMarketCap auf Platz 91. Also irgend so ein Ding, das auf deinem Telegram-Handy erstellt wurde, anhand des Alters deines Accounts, auf Platz 91. Finde ich schon verrückt, dass dann solche Chains wie Ori, wo BlackRock selber sagt, als Real-World-Asset-Coin sehr, sehr wichtig, sehr cool, die ranken da drunter. Also die Welt ist gerade verrückt. Was ich interessant finde, auch zum Thema Second Layer, hast du schon mitbekommen, dass Sony, ich habe kurz mal angeschaut, Sonium, irgendwie auch eine eigene Second Layer Blockchain aufbauen will? Also langsam wird's ja verrückt. Will jetzt jeder eine House-Chain haben, Sony? Wir haben dann eben die Macher von Metamask mit Linea ihre eigenen. Wir haben natürlich die Jungs und Mädels mit Base von Coinbase. Also das zerflattert ja irgendwann komplett. Brauchen wir nicht irgendwann auch eine Möglichkeit, das Ganze wieder zusammenzulegen? Weil auch da gibt's ja schon Projekte, die versuchen, verschiedene Second Layer wieder zu bündeln, weil wir haben sonst eine totale Kapitalzerstreuung und Defragmentation, wo es einfach schwierig wird, später das Ganze auch effektiv zu betreiben.
Ja, aber es wird ja auch immer einfacher, dass eben diverse Blockchains miteinander kompatibel werden. Einfach Interoperabilität ist so ein Stichwort da und da sind wir auf einem ganz anderen Stand wie noch vor 2, 3 oder 4 Jahren. Das heißt auch der Flickenteppich, den meinte ich. Das ist, glaube ich, immer weniger ein Problem einfach, weil wir es besser hinbekommen, dass die eben alle miteinander kompatibel sind. Und es ist ja oft Layer 2 auch nur. Das heißt, die Layer 1s gibt es ja gar nicht so viel neu. Das heißt, da bleiben es oft dann die alten und man baut dann oben drauf nochmal ein Layer. Und sowas wie Sony, ich meine, das ist doch einfach genau die Richtung, wo es hingeht, dass eben auch die großen Corporates eben sagen, wir müssen da aktiv werden. Ich sehe persönlich, ist meine persönliche Meinung, gerade im Gaming-Bereich, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird. Haben wir auch große Marken, einfach wie Ubisoft, wo wir wissen, die sind da schon lange dran. Ist manchmal ein bisschen politisch schwierig, auch mit der Community, der nicht immer ein Fan von ist. Aber da wird in den nächsten Monaten, glaube ich, noch viel kommen. Und ich glaube, das ist nochmal Legitimation außerhalb des Finanzsektors. Also wir haben es bei BlackRock gehabt, das war eine Legitimation für Bitcoin als Asset. Und jetzt erleben wir eine Legitimation mehr in dem Use-Case-Bereich von Ethereum, von Altcoins. Ich bin ganz gespannt auf die Anwendung, weil dann haben wir eben auch die Möglichkeit, wirklich von einer Mass-Adoption, von der Massenetablierung auch genug Leute anzusprechen, die dann einfach auch das nutzen, weil es Sinn macht und weil es Spaß macht und nicht, um damit Geld zu verdienen immer nur. Das war das große Problem des Kryptosektors.
Bevor wir gleich nochmal den Schluss zur Politik lenken, da habe ich noch eine einzige Frage. Wir haben jetzt Bitcoin ganz kurz angerissen, Ethereum. Solana kristallisiert sich auch so mehr und mehr so ein bisschen als die Deepin-Plattform heraus, wo es einfach schnell kostengünstig sein muss. Oder siehst du Solana irgendwo anders, wo sie eine Nische schaffen könnten, wo man es einfach braucht? Oder sagst du, braucht nicht, kann weg?
Ich sehe sie sogar in der Tat durchaus woanders. Aktuell war es ja dieses Meme-Coin, das ist aber nur temporär. Das kann nicht die Lösung sein, weil dann das reicht nicht aus. Deepin ist spannend. Wir haben aber auch andere Layer Ones, die durchaus spannend sind für Deepin. Sogar ein deutsches Projekt, jetzt Peak, ohne das jetzt schillen zu wollen, wie man so schön sagt. Also es gibt auch nicht nur Solana, die da gut unterwegs sind. Ich persönlich finde ganz spannend eigentlich sogar DeFi, auch wenn man das vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Denn wir dürfen nicht vergessen, Solana ist so schnell, so günstig, dass wir auf der Layer One, also auf der untersten Ebene, auch Finanztransaktionen abwickeln können, Es geht Richtung Hochfrequenzhandel im Zweifel perspektivisch, denn es kommen dann noch Updates bei Solana. Fire Dancer ist da so ein Begriff. Und das wäre spannend, dass wir da wirklich auf einer Wirtschaftlichkeit DeFi-Anwendung drauf machen können, die ich mit Ethereum so nicht abbilden kann, in der Form, zumindest nicht auf dem Layer 1. Das ist noch vielleicht weiter weg, aber ich sehe das als eine Notwendigkeit auch an, damit Solana wirklich diese Größe, die es hat, auch noch weiter ausbauen kann. Denn durch Meme-Coins geht das nicht. Ich glaube auch nicht, dass Deepin dafür ausreichen wird.
Und die Richtung, ja, DeFi merkt man auch, dass der Stablecoin von PayPal auf Solana gerade am stärksten unterwegs ist, stärker als auf den ganzen Layer 2s von Ethereum. Also irgendwo scheint da definitiv auch die Reise hinzugehen. Zu meiner abschließenden politischen Frage. Wenn wir jetzt in Amerika eine Wahl haben, wo plötzlich Krypto auch Wahlthema ist, wo vielleicht auch mal Dinge umgesetzt werden, glaubst du, das könnte auch eine Strahlkraft später auf andere, ja, Länder haben? Man hört auch immer wieder Gerüchte, China könnte vielleicht den kompletten Kryptobann etwas lockern. Kommt es vielleicht in Europa irgendwann an, dass man eben Krypto nicht nur komplett streng regulieren muss, alles böse, sondern auch so ein bisschen den Sinn dahinter stärker sieht? Kann das vielleicht auch ein Anstoß sein, wenn in Amerika plötzlich Wahlkampf mit Krypto betrieben wird und auch was gemacht wird, dass es dann mittelfristig vielleicht auch mal in andere Länder und andere Regierungen reingehen könnte?
Zu 100%. Also die USA sind, da brauchen wir uns nichts vormachen, der wichtigste Finanzplatz der Welt. New York ist auch Platz Nummer 1 und es hat eine Signalwirkung. Das heißt, wir richten uns sehr stark daran aus, was die Amerikaner machen. Und wenn die vorangehen, dann können wir nicht sagen, machen wir nicht mit, weil dann haben wir einen Wettbewerbsnachteil. Und diesen Wettbewerbsnachteil möchten wir weder in Europa noch China möchte den auch nicht haben am Ende des Tages, weil das heißt am Ende Kapitalzuflüsse gen USA, die profitieren in der Wertschöpfung. Wir alle haben das Nachsehen und wir sind nun mal in einem wettbewerbsorientierten Umfeld, kann man auch sagen. Und ich finde das total gut natürlich. Wir haben das im Kleinen selbst in Europa. Ne? Wenn jetzt dann mal Frankreich mal ein bisschen progressiver ist als Deutschland und dann hier und da. Wir haben das jetzt geeint durch die MiCA-Regulierung in der EU. Das heißt, das ist jetzt schon mal einheitlich und da sind wir auch sehr progressiv gewesen. Also kein anderes Land hat sozusagen in dieser Größe eine einheitlichere Regulierung als wir. Schon mal sehr gut. Nur, und das ist jetzt vielleicht nochmal wichtig, die ist auch sehr streng an manchen Stellen. Wenn die USA jetzt eher locker sind, ist es gut, dass wir nicht übertreiben mit der Überregulierung, weil da sind wir sehr gut in der EU drin. Das heißt, das dämpft so ein bisschen die Überregulierung in Europa. Also ich finde das gut. Ich hoffe auch, dass das passieren wird, dass die USA sozusagen als kapitalistisches Land dann auch die Märkte so ein bisschen mal loslassen und dann Krypto dann dort auch florieren wird und uns alle mit hochzieht.
Ich glaube, mit dieser Hoffnung schließe ich auch das heutige Video ab, weil es klingt wirklich positiv. Einmal einen schönen Herbst mit halbwegs positiven Aussichten, langfristig auch positive Auswirkungen auf unsere Regulierung zum Thema Krypto. Ja, da drücke ich uns einfach allen die Daumen, weil ich glaube, keiner wird sich das Video jetzt 20 Minuten angeschaut haben, der sagt, Krypto ist alles Blödsinn, brauche ich nicht. Sondern ihr seid davon überzeugt, ihr wollt mehr dazu wissen. Um mehr zu wissen, abonniert bitte unseren Kanal, lasst ein Like da und guckt natürlich auch mal BTC Echo vorbei, da sieht man auch mehr und mehr, vor allem Podcast hört man mehr und mehr, kann man sich auch immer sehr schön informieren, macht auf jeden Fall Sinn und habt mehr als verdient. Sven, vielen Dank für deine Zeit heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Danke, Richie.